ist Bettina Greiner, ich leite das Willy-Brandt-Haus und ich weiß, Sie sind wegen Christa Wolf hier und nicht wegen Willy Brandt, aber ich muss doch das eine oder andere Wort über Willy Brandt verlieren, beziehungsweise darüber, dass sich Christa Wolf und Willy Brandt, so wie ich jetzt weiß, ungefähr seit einer Stunde, doch einmal persönlich getroffen haben, und zwar auf einer Tagung in Potsdam 1990. Kein glückliches Treffen, es war der Beginn des Literaturstreits, über den ich jetzt natürlich nicht reden möchte, sondern eher darüber, dass sich die beiden unter einem nicht so guten, unter einem unguten Stern das erste Mal persönlich erlebt haben. Und doch bin ich davon überzeugt, dass die beiden sich sehr viel zu sagen gehabt hätten. Denn so unterschiedlich ihre Lebensläufe und politischen Möglichkeiten in diesem, ich sage das mal sehr verkürzt, in diesem sehr schwierigen 20. Jahrhundert auch waren, und so unterschiedlich sie ihre jeweiligen Lebenswege und eigenen Grenzen auch reflektiert haben, und so unterschiedlich ihre Versuche der politischen und persönlichen Selbstbehauptung und Selbsterkundung auch ausgefallen sind. Ihre inhaltlichen und politischen Schnittstellen, Schnittmengen waren groß. Sie liegen, finde ich, quasi auf der Hand. Frieden, Freiheit, Solidarität, beider humanistisches Weltbild. Das sind natürlich alles große Worte und große Werte, die ich aber gerne herunterbreche. Selbstbestimmung, Mitbestimmung, Mitverantwortung, eben nicht nur für die eigene Person oder das Individuum, sondern für das Große und Ganze, für ein besseres, Großes und Ganzes. Und damit rede ich dezidiert nicht von einem, in welchem Gesellschaftsmodell auch immer, wieder vereinten Deutschland, sondern ich rede von einer besseren, einer humaneren Welt und Weltgesellschaft. So zumindest stelle ich mir das vor. Und ich fühle mich in dieser Vorstellung bestätigt, weil Christa Wolf und Willy Brandt einen gemeinsamen Freund hatten. Und dieser Mensch, dieser Mann ist bezeichnenderweise auch der einzige Mann, von dem wir wissen, dass Willy Brandt ihn auch als seinen Freund bezeichnet hat, nämlich Egon Bahr. Und ihn, Egon Bahr, stelle ich mir so ein bisschen als den Link zwischen den beiden vor, der die beiden persönlich qua seiner Person miteinander verbunden hat, und der Christa Wolf als Gründungsmitglied des Willy-Brandt-Kreises gewinnen konnte. Das ist, es gibt ihn heute noch, ein ost-west-deutscher Gesprächskreis, der sich nach dem Tode Brandts gegründet hat und dessen Mitglieder der Haltung Brandts verbunden sind oder, wie im Fall von Christa Wolf, verbunden waren. Haltung, denn das Politische ist persönlich. Zusammen mit Ihnen allen hier heute Abend am 11. Todestag von Christa Wolf an diese besondere Persönlichkeit erinnern zu dürfen, bedeutet mir deshalb nicht nur persönlich sehr viel, sondern auch wegen dieser Verbundenheit von Christa Wolf und Willy Brandt. Vielen Dank, liebe Frau Meyer, dass Sie uns als Willy Brandt-Haus dazu eingeladen haben, an diesem literarischen Erzählsalon teilzuhaben. Und vielen Dank an alle, die sozusagen vor oder auf und hinter der Bühne diesen Abend für uns gestalten. Vielen Dank.
Ja, diesem Dank schließe ich mich gleich an. Vielen Dank, dass wir hier sein können, und herzlich willkommen auch von mir an dieser Stelle all denen, die neu hinzugekommen sind. Seit 6 Jahren schon gibt es dieses Format des Erzählsalons im Frauenwerk, ob politisch oder literarisch und immer wieder auch an einem anderen Ort. Und so freue ich mich heute, dass wir hier zu Gast sein können im Willy-Brandt-Haus. Wie es der Zufall will, ist es heute der 11. Todestag von Christa Wolf, aber auch unser 11. Erzählsalon. Ja, das habe ich nachgerechnet und fand es spannend. Für Christa Wolf war das Persönliche stets politisch, wir haben es ja eben schon gehört, und das Politische nahm sie persönlich. So sind ihre Texte in diesem Jahr auch auf vielseitige Weise besonders aktuell. Ich ziehe zum einen die Parallele zum diesjährigen Deutschen Buchpreis, der ja auch besonders für das autobiografische Schreiben vergeben worden ist. Und das ist eine Form, die sich Christa Wolf schon in den 60ern zu eigen gemacht hat. Zum anderen, im Zusammenhang mit der zunehmenden atomaren Drohung, jetzt auch durch Putin, war ihre stärkste Triebfeder, die sich in einer ihrer Aussagen für mich besonders schön bündelt. Solange wir uns nicht erinnern und aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, wird sich die Geschichte wiederholen. In meinen jungen Jahren habe ich in der DDR die Bücher von Christa Wolf verschlungen. Wir haben hinter und zwischen den Zeilen gelesen und heute würde ich all die Bücher wieder neu lesen, unter ganz anderen Vorzeichen, beziehungsweise neu hören. Und auf das Hören der von uns ausgewählten Textpassagen für diesen Abend freue ich mich ganz besonders, da sie von der Schauspielerin Sigrid Detloff, die gerade jetzt die Bühne betreten hat, gelesen werden. Und wer sie noch nicht kennt, seit 1990 leitet sie zusammen mit einem Team von Schauspielern und Theaterschaffenden das Theater Kombinale in der Lübecker Altstadt. Darüber hinaus inszeniert sie auch im öffentlichen Raum. Die Texte haben die Theologin Andrea Zichy, Tinka Wolf und ich herausgesucht und wir haben diese Texte so gewählt, dass sie aufeinander aufbauen. Das werden wir aber noch im Einzelnen in diesem Podiumsgespräch erfahren. Auch werden wir Antworten auf die Frage erhalten, wie geht es denn einer Tochter damit, in den Werken ihrer Mutter vorzukommen? Und so freue ich mich, dass eine der beiden Töchter von Christa Wolf unserer Einladung in dieses Podium gefolgt ist, Katrin Wolf. Tinka Wolf ist in Ostberlin geboren, Tochter des Schriftstellerpaares Christa und Gerhard Wolf, studierte selbst Theater, Regie und arbeitete als Regisseurin. 1990 war sie in der Übergangsregierung der DDR als persönliche Referentin der Gleichstellungsbeauftragten tätig. 1992 gründete sie das Ost-West-Europäische Frauennetzwerk OWEN e.V. mit anderen zusammen, wo sie bis 2003 arbeitete und Trainings leitete. Seit der Wende beschäftigt sie sich mit feministischen und frauenpolitischen Themen. Und jetzt lade ich dich, Tinka, und Andrea ins Podium ein und gebe das Mikro weiter, damit ihr euch selber noch ein bisschen vorstellen könnt.
Ja, das ist toll, dass Sie alle da sind. Das freut mich natürlich sehr, weil ich, als ich gefragt wurde, ob wir so eine Veranstaltung machen, da habe ich so gedacht, naja, wieso, was als Tochter, was soll ich denn da eigentlich? Ich bin ja weder eine Literaturwissenschaftlerin noch irgendwas. Und wir haben dann aber einen Dreh gefunden und ich hoffe, dass der heute Abend aufgeht, nämlich Texte auszuwählen, wo ich natürlich nicht, aber wo eine literarische Figur vorkommt, die in Anlehnung an diese berühmte Tochter Tinka verarbeitet wurde. Und es geht eigentlich heute um die Frage von Literatur und Wirklichkeit. Das ist so das große Oberthema. Also wie wird denn aus dem, was wir so Alltag und Wirklichkeit nennen, wie wird denn daraus Kunst? Wie wird daraus Literatur? Was macht es eigentlich aus? So, deswegen konnte ich mich dann hier darauf einlassen und habe auch jetzt sehr viel wieder Christa Wolf gelesen und dachte, lohnt sich, die Sache lohnt sich. Und was ich noch aus meinem Leben erzählen wollte, weil das ist wirklich ein wichtiger Teil meines Lebens, dass ich die letzten 15 Jahre in Hamburg gearbeitet habe bei der besten Stiftung von Deutschland. Merken Sie sich das? Fiel ja die Frauenstiftung. Da müssen Sie spenden, da müssen Sie... Und das ist eine wirklich tolle Stiftung, die in Mittelosteuropa Frauenprojekte fördert. Und ich war sehr viel auch in der Ukraine, was ja jetzt noch mal ein ganz anderes Thema ist, aber was mich eben sehr, auch sehr bewegt. Und vielleicht zu das Thema Krieg wird ja heute auch dann gegen Ende vorkommen. Ist alles sehr, sehr heutig auch. Soll ich noch irgendwas sagen zu mir? Also ich bin jetzt Rentnerin seit einem Jahr und das ist ein ganz komischer Zustand und mal gucken, wie das so weitergeht mit mir. Und jetzt freuen wir uns erstmal und jetzt lerne ich meine Kollegin kennen und wir freuen uns, dass wir diesen Abend hier zusammen gestalten.
Genau, wir freuen uns sehr und ich bin wirklich immer noch begeistert davon, wie viele Menschen hier sind. Also wir hätten diese Veranstaltung mehr oder weniger doppelt füllen können. Und ich meine, es heißt Christa Wolf neu lesen, das zeigt zumindest, dass sie überhaupt noch gelesen wird, beziehungsweise dass das Interesse da ist. Und ich denke, Christa Wolf ist eine Autorin, die sich auch immer wieder neu lesen lässt. Also ich bin Theologin, ich bin Geisteswissenschaftlerin, die Theologie ist die umfangreichste Geisteswissenschaft, die es gibt. Das geht gerne verloren. Also ich bin auch Philosophin und Historikerin in gewisser Hinsicht. Und ich bin zugleich ein Mensch, der, genau wie Christa Wolf sagen könnte, ich ohne Bücher bin nicht ich. Also das ist Lesen und Bücher ist was, was mich ausmacht. Und das macht mir auch das Interesse, das zu vermitteln und diesen Abend zu machen. Und es war mir wirklich letztes Jahr schon hatten wir die Grundideen Anliegen, Christa Wolf zu gedenken. Weil ich wirklich finde, also ich habe es jetzt gemerkt, wo ich Texte wieder gelesen habe, es ist einfach eine Bereicherung, dass da ein Mensch geschrieben hat und so intensiv geschrieben hat und auf mehreren Ebenen so intensiv geschrieben hat und so vorausschauend, so politisch vorausschauend. Es ist total krass, einige Sachen zu lesen, die sie Anfang der 90er gesagt hat und die uns jetzt politisch vor die Füße fallen, wie Demokratie, Umwelt etc. Krieg kommen wir noch drauf, wenn wir über Cassandra reden. Wir reden heute über 3 Werke, das kann ich vielleicht schon mal sagen, die Erzählung Juni-Nachmittag, Kindheitsmuster, das sind die Bücher, wo gewissermaßen Alter Egos von Tinka vorkommen und dann gibt es noch ein Stück über Cassandra.
Ja, und das ist eine ziemliche Herausforderung. Wir muten Ihnen ganz schön was zu. Ne, wir gehen so durch die Zeiten und springen in ganz verschiedene Arten von Texten und können die da nur einladen, dass sie sich darauf einlassen und ganz entspannt zuhören und dann vielleicht da auch dann einen roten Faden sich daraus entwickelt. Das ist auf jeden Fall, es wird sehr unterschiedlich werden. Mal sehen, wie wir das hinkriegen. Ja? Und ich hoffe, dass Sie da mitmachen bei diesem Versuch, da so durch die Zeiten und durch die sehr verschiedenen Texte zu gehen. Wir versuchen natürlich so ein bisschen die Verbindungen herzustellen.
Mhm. Danke. Wir haben als ersten Text einen Ausschnitt aus der Erzählung Juni-Nachmittag gewählt, weil es einer ihrer ersten Erzählungen war, in der Parallelen zur Familie Wolf unübersehbar waren und der sich ihre besondere Arbeit zu schreiben also dort genau gezeigt hat. Mit dieser Erzählung nehmen wir an einem scheinbar trivialen Gartennachmittag der Familie Wolf teil. Der wild wuchernde Garten in seinem uneingeschränkten, kreatürlichen Wachstum verkörpert die Vision, die Utopie der Selbstverwirklichung. Das ist ein Zitat von Sonja Hilzinger. Doch zwischen den Zeilen gibt es das ein oder andere zu entdecken. Hören wir nun einen Textausschnitt aus Christa Wolfs Juni-Nachmittag.
Eine Geschichte, etwas Festes, Greifbares, eine Vision vielleicht, falls Sie verstehen, was ich meine. Obwohl der Garten nie wirklicher war als dieses Jahr. Seit wir ihn kennen, das sind allerdings erst 3 Jahre, hat er nie zeigen dürfen, was in ihm steckt. Nun stellt sich heraus, dass es nicht mehr und nicht weniger war als der Traum, ein grüner, wuchernder, wilder, üppiger Garten zu sein, das Urbild eines Gartens. Dem einen sin Uhl ist dem anderen sin Nachtigall. Was ein Uhl ist. Das Kind saß zu meinen Füßen und schnitzte verbissen an einem Stück Borke, das zuerst ein Schiff werden wollte, später ein Dolch, dann etwas aus der Umgebung eines Regenschirms. Nun aber, wenn nicht alles trug, ein Uhl. Dann würde sich herausstellen, was dieses verflixte Ding von einem Uhl eigentlich war. Obwohl man, das musst du zugeben, mit so einem stumpfen Messer nicht schnitzen kann. Als ob nicht erwiesen wäre, dass man sich mit einem stumpfen Messer viel öfter schneidet als mit einem scharfen. Ich aber, geübt im Überhören versteckter Vorwürfe, legte mich im Legestuhl zurück und las weiter, was immer man gegen ein stumpfes Schnitzmesser vorbringen mochte. Du, sagte ich etwas später zu meinem Mann, den ich nicht sehen konnte, aber seine Gartenschere war zu hören, beim Wein sicherlich, denn den muss man in diesem Jahr immer zu lichten, weil er sich gebärdete, als stünde er an einem Moselhang und nicht an einem dürftigen Staketengitter unter einer märkischen Kiefer. Du, sagte ich, du hattest doch recht. Eben, sagte er, warum du das nie lesen wolltest. Sie kann schreiben, sagte ich. Na, obwohl nicht alles gut ist, sagte er, damit ich nicht wieder Gefahr lief, über das Ziel hinauszuschießen. Kunststück. Aber wie sie mit diesem Land fertig wird? Tja, sagte er überlegen, Italien. Und das Meer? Fragte ich herausfordernd. Ja, rief er, als sei das erste der unwiderlegbare Beweis, das Mittelmeer. Aber das ist es ja nicht. Ein ganz genaues Wort neben dem anderen. Das ist es. Obwohl das Mittelmeer vielleicht auch nicht vollständig zu verachten wäre, sagte er. Ihr immer mit euren Fremdwörtern, sagte das Kind vorwurfsvoll. Ich blätterte eine Seite um und der süßliche Duft von fast verblühten Akazien mischte sich mit dem fremden Geruch von Macchia-Stauden und Pinien. Aber ich hütete mich, noch mehr Fremdwörter aufzubringen und steckte meine Nase widerspruchslos in die Handvoll stacheliger Blätter, die mir das Kind hinhielt, voller Schadenfreude über den unscheinbaren Ursprung des Pfefferminztees. Es stand wie ein Storch mitten in einer Insel wilden Schnittlauchs da, rieb sich eins seiner hageren Beine am anderen. Mir fiel ein, dass es sommers wie winters nach Schnittlauch und Minze und Heu und nach allen möglichen Kräutern roch, die wir nicht kannten, die es aber geben musste, denn das Kind roch nach ihnen. Schnecken gehen übertrieben langsam, findest du nicht? Sagte es. Und es war nicht zu leugnen, dass die Schnecke in einer geschlagenen Stunde nicht fertiggebracht hatte, vom linken Holzbein meines Liegestuhls bis zur Regentonne zu kriechen. Wusstest du übrigens, dass sie wild nach Pflaumenblättern sind? Das habe ich ausprobiert. Ich wusste es nicht. Ich habe in meinem Leben noch keine Schnecke essen sehen, am wenigsten Pflaumenblätter. Aber ich behielt meine Unwissenheit und meine Zweifel für mich und ließ das Kind losgehen, um etwas zu suchen, was weniger enttäuschend wäre als diese Schnecke. Als es nicht mehr zu hören war, war plötzlich sekundenlang überhaupt nichts mehr zu hören. Weder ein Vogel, noch der Wind, noch sonst irgendein Laut. Und Sie können mir glauben, dass es beunruhigend ist, wenn unsere Gegend wirklich still wird. Man weiß ja nie, wozu alles den Atem anhält. Aber diesmal war es nur eines von diesen guten, alten Verkehrsflugzeugen. Ich sage ja nicht, dass es nicht enorm schnell und komfortabel sein kann. Denn die Fluggesellschaften, die uns überfliegen, stehen im harten Konkurrenzkampf. Ich meine nur, es flog für jedermann sichtbar von Osten nach Westen, wenn man mit diesen Bezeichnungen ausnahmsweise nichts als die Himmelsrichtungen meint. Für das Gefühl der meisten Fluggäste flog die Maschine wohl von Westen nach Westen. Das kommt daher, dass sie in West-Berlin aufgestiegen war, denn der Luftkorridor, ein Wort, über das man lange nachdenken könnte, führt just über unseren Garten und die Regentonne und meinen Liegestuhl, von dem aus ich mit Genugtuung beobachte, wie dieses Flugzeug ohne die geringste Mühe nicht nur sein eigenes Brummen, sondern überhaupt alle Geräusche hinter sich herzog, die unserem Garten gehörten. Ich weiß nicht, ob anderswo der Himmel auch so dicht besetzt ist wie bei uns. Genau in diesem Augenblick trat unsere Tochter auf und drüben schob der Ingenieur sein neues, froschgrünes Auto zur Sonnabendwäsche aus der Garage. Was das Auto betrifft, niemand von uns hätte den traurigen Mut gehabt, dem Ingenieur zu sagen, dass sein Auto froschgrün ist. Denn in den Wagenpapieren steht Lindgrün und daran hält er sich. Er hält sich überhaupt an Vorgedrucktes. Sie brauchen nur seinen Haarschnitt anzusehen, um die neuesten Empfehlungen der Zeitschrift Ihre Frisur zu kennen. Und seine Wohnung, um zu wissen, was vor 2 Jahren in der Innenarchitekt für unerlässlich gehalten wurde. Er ist ein freundlicher, semmelblonder Mann, unser Ingenieur. Er interessiert sich nicht für Politik, aber er sieht hilflos aus, wenn wir den letzten Leitartikel fade nennen. Du, sagt meine Tochter, was möchtest du lieber sein? Schön oder klug? Kennen Sie das Gefühl, wenn eine Frage in Ihnen einschlägt? Ich wusste sofort, dass dies die Frage aller Fragen war und dass sie mich in ein unlösbares Dilemma brachte. Ich redete ein langes und breites und am Gesicht meiner Tochter sah ich, wie sie mich alle Vergehen, die ich in meiner Antwort denkbar waren, nacheinander für schuldig hielt. Und ich bat im Stillen eine unvorhandene Instanz um eine glückliche Eingebung und dachte, wie sie mir ähnlich wird, wenn sie es bloß nicht merkt. Und laut sagte ich plötzlich, also hör mal, wenn du mich so anguckst und mir sowieso kein Wort glaubst, warum fragst du mich dann erst? Der ganze federleichte Nachmittag hing an dem Gewicht dieser Minute. Aber man kriegt Angst, wenn immer noch kein Boden kommt. Man wirft Ballast ab, dieses und jenes, um nur wieder aufzusteigen. Wer sagt denn, dass diesmal wir gemeint sind? Dass das Spiel ohne uns weiterginge? Die Sonne war kaum noch sichtbar. Es begann kühl zu werden. Wir sollten zusammenräumen, rief der Vater uns zu. Es ist Zeit. Wir kippten die Stühle an den Tisch und brachten die Haken in den kleinen, dumpfen Schuppen. Als wir gingen, war die Luft voller Junikäfer. An der Gartentür drehten wir uns um und sahen zurück. Wann war das eigentlich mit diesem Mittelmeer? Fragte das Kind. Heute?
Bevor ich dich, Tinka, frage, wie es ist für eine Tochter, zur literarischen Figur und damit quasi zu einer öffentlichen Person zu werden, finde ich zunächst spannend zu erfahren, was denn das Besondere dieser Erzählung ist. Andrea, magst du darauf antworten?
Naja, das Besondere dieser Erzählung ist Vielerlei. Also einmal fällt sie in eine besondere Zeit, nämlich Mitte der 60er, wo in der DDR Literatur- und Filmwelt einerseits ein großer Aufbruch war und andererseits dieser Aufbruch eiligst abgebrochen wurde, nämlich mit dem 11. Kulturplenum 1965. In diese Zeit fällt es und es ist eine Zeit, wo Christa Wolf überlegt, wie will sie schreiben, wie will sie erzählen. Abkommt von der Frage, braucht eine Geschichte eine Fabel? Ist der Schriftsteller jemand, der sich irgendwas ausdenkt und irgendwas erzählt, das aber mit ihm oder ihr selbst gar nichts zu tun hat? Und das will sie eben gerade nicht. Es geht ihr darum, dass es mit ihr etwas zu tun hat, dass es mit der Zeit, in der sie lebt, etwas zu tun hat, dass es also mehrere Ebenen hat. Und diese Juni-Nachmittagsgeschichte hat etwas völlig Alltägliches, etwas auch zeitlos Alltägliches. Also abgesehen davon, dass heute alle Autos grau sind, gibt es Teile, die könnten immer noch so im Garten stattfinden. Und es ist zugleich in dieser Alltäglichkeit politisch aktuell, weil ich meine, dieser schicke Ingenieur ist vermutlich kein positiver Held. Und es hat diese Familienidylle, das Kind, übrigens das Kind, was ja eigentlich geschlechtslos bleibt, oder?
Darüber habe ich ehrlich gesagt nicht nachgedacht, aber ich möchte dir in einer Sache widersprechen, ja, wenn ich darf.
Klar.
Diese Erzählung könnte nie wieder so spielen, weil dieses Flugzeug fliegt von West. Das ist nur, ne, das war nach 61, das heißt, die Mauer stand schon und es gab kein Flugzeug mehr. Also das ist, und das ist, glaube ich, an der Erzählung das Besondere. Wenn man so bestimmte Sätze sich anguckt, merkt man mit einmal, das ist ja, da hat sie ja irgendwie noch, ich sag mal ganz hinterhältig, noch was eingeschlichen. Ja. Zum Beispiel diese kleine Stelle mit dem Mittelmeer. Ich sag mal, Sie sind wahrscheinlich alle geborene Westdeutsche, nehme ich an, die meisten. Und ich als geborene Ostdeutsche, bei mir trapst da was im Kopf, weil es konnte niemand zum Mittelmeer reisen in der DDR. Und diese Autorin, um die es da geht, das ist die, oh Gott, ich vergesse immer den Vornamen, Natalia Ginzburg. Das war damals also eine Literatur, die eben, wie mein Vater meiner Mutter empfohlen hatte, lies doch mal, und sie wollte es nicht, und an dem Tag liest sie es und sagt, Mensch, du hattest recht. Das ist jetzt so eine ganz, also wenn man das liest, das ist Alltag. Ich staune bis heute noch, dass das in der DDR so einfach damals, ehrlich gesagt, abgedruckt wurde, weil das war die Sehnsucht eröffnet. Es ist ja nur, ne, wir haben ja nur einen kleinen, die Sehnsucht zum Mittelmeer, ja, um Gottes Willen, da konnte keine Sau hin, ne, zu diesem Mittelmeer. Und gleichzeitig ist noch diese, wenn man genau hinlauscht in den Ton, diese beiden, das Paar unterhält sich, sieht sich gar nicht, weil der Mann irgendwie hinterm Wein schneidet der irgendwelchen Wein mit seiner Gartenschere. Und trotzdem, und Sie haben das total schön gelesen, wenn ich das mal sagen darf, so, und trotzdem spürt man die Beziehung zwischen den beiden. Und ich glaube, das ist das, was diese Erzählung ausmacht und was damals sozusagen dieses, sie hat ja danach diese Lesen und Schreiben, also ihr Konzept danach so entwickelt, und was hier, wenn man eben so ganz genau hinguckt, mit einmal hat jeder Satz, es ist Alltag, aber hinter jedem Satz steckt nochmal was, wie soll man sagen, es steckt, das ist dann eben, was die Kunst ausmacht. Also da steckt dann so ein Gefühl zwischen zwei Leuten, die sich da so alltäglich unterhalten, und du merkst, die haben irgendwas, was sie ausmacht, die haben eine Beziehung. Und das wird aber nicht geschrieben, ich habe diesen Mann aber lieb und wir unterhalten uns über Literatur, sondern die drei Sätze und man ist, eigentlich ist es klar.
Ja, es ist auch aus den paar Sätzen klar, dass Literatur und Bücher was sind, was diese beiden verbindet.
Ja, so ist es. Genau, ja. Und jetzt zu deiner Frage mit dem Kind. Ich war damals ja wirklich erst 8. Also da habe ich überhaupt keine Ahnung gehabt, dass ich in irgendeiner Literatur verwurstet werde. Ne? Das ist also gar nicht, kann man mit der Erzählung, konnte man das noch gar nicht sehen. Wir haben das jetzt bloß ausgewählt, weil die Erzählung halt wirklich so einen Wendepunkt ausmacht. Und danach kam dann Christa T. Und so danach sage ich jetzt mal so großkotzig, hat sie wirklich anders geschrieben. Das war sozusagen, diese Erzählung bedeutet einen Wendepunkt in dem Schaffen. Ne? Und dann kommen eben meine Schwester, also die Tochter und ich, wir kommen da vor. Und man kann daran, finde ich, ziemlich gut beschreiben, wie aus Alltag eben noch mehr wird. Also zum Beispiel dieses Mittelmeer, wo die Kleine dann sagt, hä, ihr mit euren Fremdwörtern. Und das ist, wenn man sich das überlegt, DDR, keiner kann ins Mittelmeer, also da ist ja noch mal wieder viel mehr dieses Geheimnis drin. Und dann sagt dieses Kind ganz am Schluss, wann war das noch mal mit dem Mittelmeer heute? Mhm. Und damit hat es also das ganze Ding noch mal sozusagen auf eine ganz andere Ebene gebracht. Und natürlich ist klar, das hat das Kind nie gesagt.
Nee, aber da fragt dann ein 8-jähriges Kind und das hat vermutlich irgendein Zensor nicht gelesen oder nicht gerafft.
Genau, und sie sagt nicht, was war das, sondern sie sagt, wann war das? War das vielleicht heute? Und wer genau hinliest, es kann gar nicht heute gewesen sein, weil das Mittelmeer ist nur in der Literatur vorhanden. Es kann in der Wirklichkeit auch dieses Kindes gar nicht stattgefunden haben.
Nee.
War das jetzt okay? War das verständlich? Oder war das jetzt, ja? Also. Und ich glaube, das macht diese Erzählung so aus, dass man jeden Satz sich anliest und sagt, Mensch, da ist noch irgendwas dabei.
Ja, also diese Erzählung ist ja noch viel länger auch. Wir haben sie echt schweren Herzens gekürzt. Sigrid hat mir heute geschrieben, dass Textstellen kürzen Kill Your Darling heißt. Und ich dachte, ja genau, also es lohnt sich, diese Geschichte zu lesen. Es treten noch Nachbarinnen auf und diese auch vermeintlich alltäglichen Gespräche haben so viel Hintergrund und so viele Dinge, die so indirekt offen gesagt werden.
Und wichtig ist wirklich die Zeit, ne? Also dieses 65 geschrieben und du hast schon recht, gleichzeitig kann jeder jeden Nachmittag so ein, jeder im Garten mal so einen Nachmittag erleben, der irgendwie was Freudvolles, Verbindung mit der Natur hat. Und gleichzeitig ist dieser Nachmittag eigentlich nur denkbar in diesem Moment. Ja. Also und das ist so, was mir jetzt so beim Lesen einfach so aufgefallen ist. Ich habe das ja auch ewig nicht gelesen und dachte so, komisch, dass die das überhaupt veröffentlicht haben. Weil die haben ja damals immer sehr so auf diese Hintergründe gelauscht. Ne? Kann da irgendwas sein, was vielleicht Anti-DDR ist? Und die haben es nicht gemerkt. Ehrlich gesagt, ich glaube, die haben es nicht gemerkt. Nee. Mittelmeer, ich weiß nicht, vielleicht, keine Ahnung. Aber, und jetzt fällt mir das wirklich nochmal besonders auf, wo die Zeit vorbei ist und wir können ans Mittelmeer, die Flugzeuge fliegen überall lang, leider. Aber diesen Moment so zu erfassen, glaube, das macht dann ein Stück aus von diesem Text. Ich will nochmal sagen, dass Sie es ganz toll gelesen haben. Nein, wirklich.
Ja, Christa Wolf hatte ein feines Gespür für die heiklen Themen der DDR-Gesellschaft. Der nächste Text, den wir hören, stammt aus dem Buch Kindheitsmuster. Das Buch ist zunächst von der Literaturkritik der DDR fast vollständig verschwiegen worden. Stattdessen bekam es in der BRD und international ein ganz großes positives Echo. Eindrucksvoll erforscht Christa Wolf sich selbst in diesem Werk. Diese Frage, wie sind wir so geworden, wie wir heute sind, ist ihr Leitmotiv. Christa Wolf wird 1929 in Landsberg an der Warthe geboren, wo ihre Eltern ein Lebensmittelgeschäft betreiben. Der wirtschaftliche Aufschwung Deutschlands in den 30ern beschert ihnen Wohlstand. Doch zu welchem Preis? In diesem Buch, das 1979 erscheint, begegnet uns Nelly Jordan, verfremdet das Kind der Kaufmannseltern wieder. Darin gibt Christa Wolf Zeugnis über Kindheit und Jugend im Dritten Reich, über Mitläufertum, Stillschweiger, das Hoffen und Bangen, das schleichende Sich-Gewöhnen an Unrecht und Lüge. Der Roman ist keine gefällige Literatur. Ein Zitat:
Wir Heutigen trauen Menschen alles zu. Wir halten alles für möglich. Wir wissen Bescheid. Vielleicht ist das das Wichtigste, was unser Zeitalter von den Vorangegangenen trennt. Vielleicht ist es unerlässlich, dass dieses Wissen wieder verloren geht. Und auf der Suche nach ihrer Vergangenheit unternimmt die Erzählerin 1971 eine Reise in ihre nunmehr in Polen gelegene Heimatstadt und schildert schonungslos die Verstrickung ihres kindlichen Alter Egos Nelly im Nationalsozialismus, ihre Hingabe an den Führer, dem sie bis zuletzt die Treue hält, und die Flucht ihrer Familie vor der Sowjetarmee in den Westen im Jahr 1945. Und das ist ein Tabu in der DDR damals gewesen. Die Handlung spielt auf drei Zeitebenen, die sich ständig überlagern. Kindheit und Jugend der Erzählerin zwischen 1933 und 1946, die 48-stündige Reise der Erzählerin in ihren Heimatort im Sommer 1971 sowie die Arbeit am Roman zwischen 1973 und 1975. Und dabei unterbricht sich die Erzählerin immer wieder in ihrem Erinnerungsstrom und richtet den Blick auf die Gegenwart. Hören wir nun zwei Texte aus Kindheitsmuster.
Nun war es aber weit nach 16 Uhr an jenem Sonnabend, dem 10. Juli 1971 in G, vormals L. Nun konnte man endlich ins Hotel. Nelly hat als Kind weder dieses noch ein anderes Hotel betreten. Lenka gibt sich weltläufig beim Empfang des Schlüssels. Eure Zimmer liegen im Parterre. Die Tageshitze hängt in den Räumen. Durch Analogieschlüsse aus dem Russischen könnt ihr zum Glück den polnischen Hinweis auf eine Dusche im ersten Stock entziffern. Schlüssel bei der Rezeption. Da gehen wir mal zusammen hin, ja? Okay. Duschen wie diese, sagt Lenka dann, findet sie schlau. Ohne alles Brimborium, einfach mit graublauer Ölfarbe gestrichen und am Fußboden der Lattenrost. Sie dreht die Hähne voll auf, erlaubt dir, ihr den Rücken abzuseifen. Du sagst, Fräulein Hering. Sie erwidert, wart's nur ab. Sie singt aus vollem Halse. Du gibst zu bedenken, die Kabine könnte nicht schalldicht sein. I like you, sagt Lenka darauf. Dann sieht sie sich mit Badekappe in dem Spiegel, der schnell beschlägt. Ohne Haare, sagt sie, könnte sie in jedem Horrorfilm auftreten. Später übergibt sie ihrem Onkel den Schlüssel zur Dusche, verkündet den Entschluss, ein bisschen zu pennen und legt sich auf das Bett am Fenster, das durch die Nachttische von deinem getrennt ist. Du bist fast eingeschlafen, da sagt sie mit wacher Stimme, genau genommen könnte man Heulkrämpfe kriegen. Du weißt sofort, was sie meint. Wenn sie daran denkt, dass vielleicht gerade jetzt, während sie gemütlich im Bett liegt, irgendwelche Amis, irgendwelche Leute aus einem vietnamesischen Dorf umbringen, dann findet sie sich selbst zum Kotzen. Brauchst nichts zu sagen, sagt sie. Ich weiß, dass ich Blödsinn rede, aber vielleicht ist es noch schlimmerer Blödsinn, ruhig zu schlafen, während diese Sachen passieren. Vielleicht sei überhaupt das Allerschlimmste, dass alle Leute sich an alles gewöhnen können. Was dir zuerst einfällt und was du unterdrückst, sind Beschwichtigungen. Du willst nicht, dass sie jetzt schon irre wird. Du willst nicht, dass jetzt schon jener Ausdruck von Eingeweihtsein auf ihrem Gesicht sich bildet, den du von deinem nicht mehr herunterkriegst. Erzähl mir bloß nichts, ich durchschaue das sowieso. Nicht zuletzt der Fähigkeit, sich zu gewöhnen, sagst du, verdanke aber die Menschheit ihr Überleben als Gattung. Ist mir alles klar, sagt Lenka. Und wenn die Menschheit sich jetzt an diese Sachen gewöhnt, die sie als Gattung umbringen, na, was nun? Sag mal was. Ja, sagst du, Vielleicht, dass man selber die Verrücktheit nicht in sich reinlassen darf. Beg your pardon? Ich meine, die vielen Leute, die felsenfest glauben, was die meisten Leute denken und tun, sei normal. Ach, die, sagte Lenka, kenne ich. Und? Gar nichts und. Die gehen mir unheimlich auf die Nerven, aber leid tun können sie mir auch. Und du hast keine Angst, wenn du was anderes denkst als sie? Angst, sagt Lenka, wo ich doch sehe, was mit denen los ist. Und wenn sie dir auf den Leib rücken, ernsthaft, dann kriege ich eine blödsinnige Wut und fange an zu brüllen. Aber dass sie recht haben müssen, weil sie doch die meisten sind, die Idee kommt dir nicht? Nee, sagt Lenka, ich bin noch nicht lebensmüde. Oder wie sehe ich das? Kommt dir die Idee? Von mir wollten wir eigentlich nicht reden. Wie wäre es mit Schlafen? Ablenkungsmanöver, sagt Lenka. Das Zimmer lag zum Hof. Ein Kraftwagenfahrer rangierte seinen Wagen in eine schattige Ecke. Dann wurde es still. Soll ich den nächsten gleich anschließen? Okay.
Anschließen zu lassen und dann in das Gespräch einzusteigen.
Gefasst sein? Worauf denn? Und von Trauer nicht übermannt? Erklär mir nichts. Ich sah den Salamander durchs Feuer gehen. Kein Schauer jagt ihn. Und es schmerzt ihn nichts. Ein ferner, früher, nun dann schauerlicher Tod. Ein dunkler Faden schießt in das Muster ein. Unmöglich, ihn fallen zu lassen, ihn aufzuheben, beinahe noch zu früh. Das Gebot ist, sich verlassen in des Wortes Doppelsinn. Nach kurzem Taumeln, verursacht durch die vermehrte Last auf den Schultern, sich straffen. Es muss geredet werden. Erzählt werden muss von des Vaters aschgrauem Gesicht und von Gründen, die die Zahl 5 lange Zeit zu etwas Bedrohlichem machen, wie Fleischerhaken. Fronturlaube werden gewährt, wenn die allgemeine Lage die Entfernung von der Truppe grundsätzlich erlaubt. Diese Lage war in Polen, unter das ein Strich gezogen war, im Oktober 1939 schon gegeben. 10.572 Gefallene, 30.322 Verwundete, 3.403 Vermisste, deutscherseits. 2 neue Reichsgaue, Danzig und Posen, waren aus dem Feuer der Schlacht gehoben. Da war es November. Ein Nebelnachmittag. Nelly kam vom Dienst. Da hingen im Korridor an der Flurgarderobe ein fremder, schwerer, feldgrauer Mantel, eine Soldatenmütze und ein braunes Lederkoppel mit silbrig glänzender Schnalle, dem eingravierten Adler und der Aufschrift »Gott mit uns«. Der Geruch des Mantels, in den Nelly ihr Gesicht vergrub, wo nach so vielen Wochen endlich wieder Zigarettenrauch in der Luft hing, wo der Vater am Tisch saß, Bruder Lutz auf dem Schoß, die Mutter ihm gegenüber, während der Hauptgeschäftszeit am Sonnabendnachmittag. Sie goss dem Vater Kaffee ein und sah ihn an. Nelly brach sofort in Tränen aus. Wie fast immer wurden ihre Tränen missverstanden und ihr als maßlose Freude über die Heimkehr des Vaters ausgelegt. Wie fast immer empfing sie falsche Tröstungen. Es war ihr aber blitzschnell der Gedanke durch den Kopf geschossen, jetzt wird das Stück Heimkehr gespielt. Der war der Tränen wohl wert. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man allmählich zu schweigen aufhören. Wir kommen auf das aschgraue Gesicht des Vaters. Es hat sich um einen Sonntag gehandelt. Das Telefon wurde am Abend und sonntags aus dem Laden umgesteckt in den Wohnungsflur, wo es auf dem weißen Garderobentischchen stand. Nelly, wie üblich im Kinderzimmer in ihre Bücher vergraben, hörte an der Stimme des Vaters, wie er Leo rief, dass er sich freute über den Anruf seines Freundes Leo Siegmann, der ja in der gleichen Schreibstube der gleichen Infanterieeinheit in einem öden Kaff am Westufer des Bug hockte. Das Gespräch hat seine 5 Minuten gedauert. Als Nelly in der Kinderzimmertür genau hinter dem Vater stand, sein Gesicht daher im Flurspiegel sehen konnte, hörte sie ihn ein paar Worte in einem von Grund veränderten Tonfall sagen. Frageworte zumeist, die am anderen Ende der Leitung ausführlicher beantwortet wurden. Was habt ihr? So, wann denn? Ach, vorgestern. Wie viel sagst du? Dann wiederholte er eine Zahl, die Leo Siegmann ihm wohl genannt hatte. Bürgen könntest du nicht für sie, aber dir scheint, sie lautet 5. Hier erschien das aschgraue Gesicht des Vaters. Nelly will es im Spiegel gesehen haben. Ein graues, verfallenes Gesicht. Von hier ab verschlägt es die Sprache. Es wird nicht erinnert und soll nicht erfunden werden, in welchen Worten, aufgrund welcher Fragen Bruno Jordan seiner Frau den Inhalt des Gesprächs mit Leo Siegmann mitteilte. Der Inhalt war: Vorgestern hatte seine Einheit polnische Geiseln exekutiert. Unverbürgt soll hier stehen, erhängt. Die Zahl 5. Und Leo Siegmanns Satz: Schade, dass du nicht dabei warst. Diesen Satz könntest du wieder in wörtlicher Rede auf deine Kappe nehmen. Schade, dass du nicht dabei warst, hat er gesagt. Und dass Charlotte Jordan aufhörte zu essen und dass er noch später ebenfalls ungefragt sagte, so etwas ist nichts für mich. Und dass Blicke zwischen den Eltern hin und her gingen, nicht für die Kinder, kaum füreinander bestimmt, Eheleute, die ihre Augen voneinander verstecken. Kein Sterbenswort, ihr Worte. Weiter. Entblößung der Eingeweide. Vielleicht zu den wahren Antworten auf Lenkers Fragen gelangen, die eben Ende Oktober 73 eine genaue Beschreibung der Judenverfolgung in einer deutschen Kleinstadt liest, die seit längerem aus ihrem Wortschatz das Wort Deutsch verloren hat und dafür sich steigernde Begründungen gibt. Sie braucht es nicht. Sie macht sich nichts daraus. Sie lege absolut keinen Wert darauf. Sie finde es einfach übertrieben. Es sei ihr genau genommen ziemlich zuwider. Die nun, während sie wie fast immer in den Herbstferien krank im Bett liegt, hustet, aber Tee, Schals und Einreibungen verweigert und Bücher um sich stapelt, wissen will, wie man danach weiterleben kann. Dies als Frage. Ein Aussagesatz dagegen. Ihr verlangt ziemlich viel von uns, dass wir das alles verstehen sollen. Ich jedenfalls, sagte Lenka, ich verstehe es nicht. Die Szene, in deren Mittelpunkt Bruno Jordans Satz steht, so etwas ist nichts für mich, erfährt sie immer noch nicht. Beneidest du sie darum, dass sie niemals in die Lage kam, ihres Vaters Gesicht sich ins Aschgraue verfärben zu sehen? Ja, eigentlich ja.
gar nicht so einfach, der Geschichte zu folgen. Das Lesen würde das leichter machen, wenn es visualisiert ist, habe ich nochmal so gemerkt. Die Frage, die mich jetzt an dieser Stelle beschäftigt, ist, Tinka, ist die Figur der Lenker ein Gegenentwurf zur Nelly von Christa Wolf?
Also erstmal fällt es mir jetzt gerade ein bisschen schwer, so darauf zu antworten, weil das, diese Szene mit quasi meinem Großvater hängt mir jetzt noch nach, ne, der also ein Glück hatte, dass er nicht dabei war, dass da 5 polnische Menschen erschossen worden sind. Und davor diese Lenkers, also vielleicht versuche ich es mal andersrum. Die Frage war ja von euch vorhin, wie ist das mit einmal literarische Figur verarbeitet zu sein? Und da war ich ja schon älter, da war ich 14, 15, denkendes Wesen und so weiter. Und ich war eben, das ist ja die eine Ebene dieses Buches, die Familie fährt nach Polen, 73, und guckt sich an, wo ging die Mutter damals zur Schule, wo war die Synagoge, wo war dieses Haus, was mein Opa gebaut hat und wo er seinen kleinen Kaufmannsladen hatte. Ne? Und da war ich ja wirklich dabei und war also bei dieser Reise. Und als das Buch erschien, hatte ich nichts anderes zu tun, als erstmal alles durchzugucken, wo komme ich denn vor, habe ich also alles erstmal so geguckt und dann war ich ganz zufrieden, ja, fand ich irgendwie, ich komme ganz gut vor mit meinen Fragen und so. Und dann habe ich das Buch gelesen, so, ne? Also nach und nach, ist ja nicht so einfach zu also es dauerte eine Weile. Und ich glaube, das ist das, was ich meine, dann habe ich was verstanden. Also dann habe ich verstanden, diese Figur der Lenker, die zwar ich bin und die vielleicht, wo ich auch vielleicht genau so eine Frage gestellt habe und wo ich vielleicht, die hat eben in diesem Buch so eine ganz bestimmte Funktion. Und diese Funktion hat dann mit dem Wesen von mir gar nichts mehr zu tun, sondern die hat eine Rolle. Und da komme ich zu deiner Frage. Ne? Also, die hat vielleicht, das ist jetzt schon, ich bin wie gesagt keine Literaturwissenschaftlerin, die hat die Rolle, quasi die Jugend in der DDR damals, die sich eben Fragen gestellt hat, zu repräsentieren. Also sie wird zu viel mehr als diese Jugendliche, dieses andere Kind. Und wenn dann später zu mir jemand sagt, ach, Sie sind doch die Lenker, dann war der Mensch für mich unten durch, weil der ist ja doof, der hat ja überhaupt keine Ahnung, der weiß von Literatur gar nichts. Also, und das ist, glaube ich, dieser Punkt, an dem wir ja heute so ein bisschen dran rumarbeiten, wie wird aus dieser Wirklichkeit, aus dem wirklich Erlebten, Kunst und Literatur. Und in dem, wie du jetzt fragst mit Nelly, und diese Frage finde ich total interessant, ich habe mir die nie gestellt. Tja, weiß ich nicht, was sagst du dazu? Also die Frage war ja, ne, also ist Nelly, ist diese Lenker, dieses junge Mädchen 73, ein Gegenstück, die ist im selben Alter wie die Nelly, die im Nazireich aufwächst und die dieser Ideologie auch aufsitzt, sprich, sie ist im BDM, sie hat so ein Zeug an, ich hatte auch übrigens Pionierzeug an, ne? Nicht, dass ihr denkt und so, aber es ist nicht zu vergleichen natürlich, aber ist das jetzt sozusagen ein Gegenstück zu der Figur? Ja, was sagst denn du dazu?
Ich denke schon, weil die Lenker unglaublich unabhängig ist in ihrem Denken und Auftreten. Also auch dieses Gespräch da über die Masse, was die für normal hält und ob das normal ist und wie man damit umgeht. Gerade in einer normierten Gesellschaft ist das ja so ein Dialog, der schon was sehr, sehr Freies hat. Also diese Figur Lenker sagt ja deutlich, wie ich bin da unabhängig und wenn die Masse das meint, dann muss ich das noch lange nicht meinen. Und ich glaube, da war auch eine Hoffnung auf die nächste Generation. Auch dieses, meine Generation wird nicht.
Ich habe auch Hoffnung auf die nächste Generation immer. Das muss man ja haben. Ne? Also,
was ich in interessant, und ich bin ja noch mal fast eine Generation jünger, aber zum Beispiel dieses Deutsch ist kein Wort für mich, das gebrauche ich nicht. Also damit bin ich auch auf gewachsen und das wäre für mich gar nicht vorstellbar. Und ich habe das Gefühl, dass das leider was ist, was gerade kippt. Und was ich an dieser Geschichte, also ich habe da echt, wir haben drei große Blöcke von Tinka Wolf vorgeschlagen aus Kindheitsmuster und ich habe echt hin und her überlegt, was man da nehmen konnte. Und diese Duschgeschichte fand ich einfach so nett, wo ich dachte, dass diese Reiseebene ist da drüber drin. Und diese andere Geschichte hat ja mehrere Ebenen. Einmal die direkte Erinnerung an Ingeborg Bachmanns Tod 1973. Christa Wolf verwebt da Bachmann-Zitate in dieses Mustertext. Und dann diese Geschichte, dass da ein einfacher Wehrmachtssoldat in sein Sonntagswohnzimmer erfährt, dass andere Wehrmachtssoldaten Geiseln exekutiert haben. Und da kann ich als Westmensch sagen, ja, ich bin auch aufgewachsen mit der Legende von der sauberen Wehrmacht. Und obwohl ich sehr politisch interessiert bin und mein Bruder NS-Historiker ist, habe ich zum Beispiel diesen Text gelesen und tatsächlich gedacht, so ups, ich dachte, der Polenfeldzug ging zu schnell und da ist ja gar nichts passiert. Und Christa Wolf schreibt so nebenbei die Zahlen der toten, vermissten, Verletzten. Also selbst ich merke jetzt 2022, ups, da habe ich irgendwie so eine, noch so eine Geschichte im Kopf gehabt. Und ich finde, das Spannende an Kindheitsmuster ist, dass da jemand so im Verhältnis früh wagt zu erzählen und wagt zu fragen, was war damals los, was ist damals passiert, was war damals bekannt. Und auch hinter diesen, ich habe hier ein Stück Zitat, das ist vielleicht gar nicht so schlecht in dem Zusammenhang, aus dem Interview mit Christa Wolf. Das heißt, haben wir uns nicht vielleicht deshalb angewöhnt, den Faschismus als ein Phänomen zu beschreiben, das außerhalb von uns existiert hat und aus der Welt war, nachdem man seine Machtzentren und Organisationsformen zerschlagen hatte? Haben wir uns nicht eine Zeit lang Mühe gegeben, ihn als Vergangenheit an die anderen zu delegieren, um uns selbst allein auf die Tradition der Antifaschisten und Widerstandskämpfer zu berufen? Und davon möchte sie halt wieder weg, um zu merken, so nie, das reicht nicht.
Also sie hat sich ja in diesem Werk auch wieder ganz besonders den blinden Flecken zugewandt. Das ist ja das, was sie da in diesem Werk auszeichnet, dass sie sich durchringt und nicht scheut, immer wieder die Tabus aufzubrechen und auch ihre eigenen inneren blinden Flecken anzuschauen. Hast du, Tinka, da im Gespräch mit deiner Mutter oder auch vielleicht im Gespräch zwischen deinen Eltern da auch etwas von diesem Ringen wahrnehmen können?
Also meine Mutter war ein einziges Ringen. Also sie hat ja in der DDR wahnsinnig gerungen um einen demokratischen, menschlichen Sozialismus. Ich bin damit groß geworden. An unseren Küchentischen wurde immer gerungen und politisiert und versucht, irgendwie die Welt zu verbessern. Das ist auch eine große Last, die sie mir dann übertragen hat. Also man ist nur sinnvoll in der Welt, wenn man sie verbessert. Ja, im Moment habe ich das Gefühl, wir scheitern gerade daran und das ist ziemlich hart und schrecklich zu erleben. Und wenn ich das auch lese, diese Kriegsbeschreibung, wie du es auch sagst, dann ist das jetzt mit einmal so Ukraine, ne? Wie viel Tote gibt es da jetzt gerade, wie viel Verletzte und wie viel auch auf beiden Seiten und so weiter. Es ist gerade mit einmal, springt einen das völlig in die Gegenwart, springt einen das so an. Und was ich schon auch, weil du das mit dem Ringen sagst, also Kindheitsmuster ist ja nicht so ein sehr leichter Text. Das ist schon mal ein Zeichen von Ringen und dann ist es halt, wenn man sich drauf einlässt, und das ist hier eine sehr tolle Stelle, die ihr da auch nochmal, wie wir hier jetzt rausgesucht haben, wo sie von der Bachmann-Lurp kommt mit einmal auf die Gegenwartsebene und dann mit einmal ist er bei ihrem Vater. Das heißt, sie hat hier, wir haben ja mal über das Wort Muster gesprochen, ich hoffe, ich nehme dir jetzt nicht eine Frage vorweg, sie hat hier richtig gewoben, also zwischen, und da hat sie sozusagen dann immer Sätze gefunden und so, dass man mit einmal, ohne dass man es merkt, ist man mit einmal wieder 39 und an der anderen Stelle ist man mit einmal wieder 73, also das merkt man gar nicht so richtig, weil es so hin und her springt und thematisch dann wirklich wie so ein Muster, also einmal ist das so ein Muster, ne, wie so ein Muster verwoben ist, und dann wegen Lenka und Nelly, beide leben in vollkommen verschiedenen Gesellschaften, werden in völlig verschiedenen Familien und sind, wenn du so willst, ein Zeichen ihres Lebensmusters, wo sie groß werden. Also die Nelly wird ja in einer ganz unreflektierten Familie groß, ne? Obwohl die Mutter auch eine starke Figur ist und so einen Gerechtigkeitssinn hat, aber die reflektiert nicht die Politik und so. Die Lenka, die kann vor lauter Reflektieren ja kaum laufen sozusagen. Ne? Also die wird groß in einer durchreflektierten Familie, wo alles immer durch und durch gespült wird. Und deshalb kann die auch ganz andere Fragen stellen. Und das ist gar nicht, weil die jetzt besser oder schlechter ist, aber die ist das ist ein anderes Lebensmuster. Die ist, ne, also heute, wenn man jetzt so eine junge Frau mit 13, 14, die würde nochmal ganz anders, weil die, mal abgesehen davon, dass sie immer hier ins Handy gucken würde, aber die würde ganz noch mal, die hat nochmal ganz andere Fragen an diese Welt. Und das, ja, das war es, was ich sagen wollte, glaube ich. Aber das macht es, glaube ich, aus, auch diese Beziehung zwischen diesen beiden gleichaltrigen Personen, Nelly und Lenka. Da gibt es keine und es gibt eben ganz viele, ne, so irgendwie. Ja.
Ja, vielen Dank. Es lohnt sich, dieses Buch zu lesen. Und auch wieder zu lesen. Also für die, die es schon mal früher gelesen haben, heute liest sich das nochmal wieder unter ganz anderen Vorzeichen. Neu lesen. Bevor wir uns einen Schritt weiter wagen zur Cassandra, ist die Frage, braucht es jetzt eine ganz kurze Biopause? Dann wäre da Gelegenheit, sonst würden wir weitermachen und ich würde jetzt Cassandra anmoderieren. Okay, Biopause, eine kleine? Kleine Pause finden manche gut. Wer findet es gut? Dann also eine kurze 5-minütige Pause, einfach mal kurz aufstehen, mal die Beine vertreten, aber nicht zu lang. Wer das noch zu einem Gang auf die Toilette verbinden möchte, der sowohl in Ost als auch in West. Ja, es dauert ja noch. Ich bin ja noch ein bisschen am Erzählen. Also der sowohl in Ost als auch in West in der Friedensbewegung eine große Rolle gespielt hat. Es ist ein literarischer, politischer Text und ein Text zu Christa Wolffs eigener Selbstvergewisserung, in dem sie betont, ich will doch das Gleiche wie ihr. Diesen Text haben wir nachher in diesem Christa Wolff-Text streichen müssen aufgrund von zeitlichen Verschiebungen, aber ich wollte das gerne nochmal betont haben. In Cassandra kommt es häufiger vor, in Passagen, dass sie betont, ich will doch das Gleiche wie ihr. Christa Wolff ist hochaktuell. Schon in den 80ern redet sie vom Wohlstandsverzicht, wehrt sich gegen die Hochrüstung, kritisiert das Patriarchat. Cassandra wurde auch als ein sehr feministisches Buch wahrgenommen und auch besonders in der Figur der Penthesilea. Die Amazonenkönigin Penthesilea passt sich trotz einer matriarchalischen Denkweise patriarchalischen Überlebens- und Kampfmethoden an und verkörpert die ausweglose Linie des Matriarchats. Sie sagt, lieber kämpfend sterben, als versklavt sein. Und damit geht sie in eine kämpferische Übersteigerung des Weiblichen. Auch nochmal spannend, dieser Aspekt. Wir hören nun zwei Texte aus dem Werk Cassandra, das 1983, kurz vor dem Ende des Kalten Krieges, entstanden ist. Im Zentrum der Erzählung steht die trojanische Königstochter Cassandra und der Weg einer weiblichen Seherin in einer blinden, patriarchalischen Gesellschaft. Als Seherin hat sie den Untergang Trojas vorausgesehen.
Doch keiner will ihren Worten glauben. Das ist das große Drama. Cassandra, die ihren Tod erwartet, steht vor dem Tor von Mykene und durchläuft in Gedanken alle Ereignisse, die sie während des Trojanischen Krieges und Untergangs Trojas durchlebt hat. Christa Wolf lässt Cassandra in einem langen Erinnerungsmonolog von ihrem Schicksal berichten. Dabei macht sie nicht nur auf die Geheimnisse in Troja aufmerksam, sondern sie übt indirekt Kritik auf die Ereignisse sowohl den gesellschaftlichen und politischen Zuständen der 80er. Das atomare Wettrüsten zwischen den USA und der Sowjetunion hat da seinen Höhepunkt erreicht. Was also damals eine atomare Bedrohung für Europa darstellte. Und ich weiß, dass wir in den Häusern wohnten in der DDR mit Atombunkertüren und wir wussten, wann wir wie welche Säcke zu füllen hatten und haben das geübt, mit Gasmasken unterwegs zu sein. Also wir haben das durchlebt, was es heißt, mit dieser atomaren Bedrohung unterwegs zu sein.
Silke, ich würde gerne was kurz erzählen, bevor wir zu Cassandra kommen. Und zwar, wir haben ja vorhin von im Kindheitsmuster, da kam ja auch der Vietnamkrieg vor, haben Sie vielleicht mitbekommen. Und Sie werden es nicht glauben, aber in der USA-Ausgabe wurden all diese Texte gestrichen, ohne dass überhaupt irgendjemand gefragt wurde. Also von wegen Zensur und DDR, ja, aber da wurde immer gerungen. Und dort, die waren einfach nicht vorhanden. Da war auch keine Lehrstelle. Die wurden alle gestrichen. Hat mir mein Vater jetzt gerade 94-jährig erzählt. Ich hatte das vergessen, aber es finde ich einen sehr interessanten Nachtrag und ich habe es vorhin vergessen zu erzählen. Mir wäre es wichtig, das nochmal kurz einzuwerfen, weil Kalter Krieg, also die Systeme, und wir sind ja wieder ziemlich an derselben Stelle. Nein, nicht an der Stelle, an einer anderen schlimmen Stelle.
Das finde ich wirklich krass, weil ich habe in der Vorbereitung einen Spiegelartikel gefunden zu Kindheitsmuster, der Christa Wolf vorgeworfen hat, dass sie zwar über Vietnam und Chile redet, aber eben nicht über Ungarn und Prager Frühling. Und ich habe das nur gelesen und dachte, naja, Christa Wolf wollte dieses Buch veröffentlichen. Und wenn ich dann höre, dass die Vietnam-Texte in den USA gestrichen wurden, na gut, wie geht man mit Inhalten und schwierigen Fragen um?
Da kann ich noch einen draufsetzen, weil Cassandra wurde ja auch, da wurden 86 Sätze gestrichen für die DDR-Lesenden. Und wir haben dann diese 86 Sätze natürlich von der Westliteratur bekommen irgendwann und haben uns diese 86 Sätze dann in unser Buch reingeschrieben und haben uns das unter der Hand weitergegeben. Das war quasi Gang und Gäbe. Wir sind ja in der DDR also nicht an alle Literatur herangekommen und wussten dann sehr genau, wo was fehlte.
Weißt du noch einen dieser 86 Sätze, worum es da ging?
Ja, es ging ja letztlich auch um praktisch diese Vorkriegssituation.
Aha, das sollte nicht so sein.
Und das waren die Vorlesungen. Das waren die Vorlesungen zu Cassandra. Und das Coole war, also Christa Wolf wusste ja, die erscheinen im Westen. Also die Chance, dass das vollständige Exemplar in die DDR kommt, ist sowieso hoch. Und in der DDR-Ausgabe waren aber die Streichungen kenntlich gemacht.
Genau, darauf hat sie bestanden.
Wenn, das dann war echt besonders.
Ja. Also eine streitbare Frau. Und freuen wir uns jetzt auch auf diese zwei Texte, die wir... Ach so, nein, wir lesen jetzt einen Text von Cassandra und dann gibt es eine...
Schon zwei Stückchen, aber ein Text.
Ja, ein Text und dann gibt es eine musikalische Unterbrechung, um den nächsten zu hören. Ja.
Ich traf, merkwürdig genug, Penthesilea und Myrene bei Anchises. Sie duldeten sonst Männer nicht in ihrer Nähe. Anchises, der sie listig und vorurteilsfrei ansah, ließen sie gelten. Alle Frauen, die dort waren, kannte ich. Sie wollten, sagten sie, einander kennenlernen. Es stellte sich heraus, in vielem waren sie einig. Ich sagte sie, denn ich hielt mich vorerst zurück. Die bewohnte Welt, soweit sie uns bekannt war, hatte sich immer grausamer, immer schneller gegen uns gekehrt. Gegen uns Frauen, sagte Penthesilea. Gegen uns Menschen, hielt Arisbe ihr entgegen. Penthesilea, die Männer kommen schon auf ihre Kosten. Arisbe, du nennst ihren Niedergang zu Schlechtern auf ihre Kosten kommen? Penthesilea, sie sind Schlechter, so tun sie, was ihnen Spaß macht. Arisbe, und wir, wenn wir auch Schlechterinnen würden? Penthesilea, so tun wir, was wir müssen, doch es macht uns keinen Spaß. Arisbe, wir sollen tun, was sie tun, um unser Anderssein zu zeigen? Penthesilea, ja. Oinone, aber so kann man nicht leben. Penthesilea, nicht leben, sterben schon. Hekabe, Kind, du willst, dass alles aufhört. Penthesilea, das will ich, da ich kein anderes Mittel kenne, dass die Männer aufhören. Da kam die junge Sklavin aus dem Griechenlager zu ihr herüber, kniete vor ihr hin und legte Penthesileas Hände an ihr Gesicht. Sie sagte, Penthesilea, komm zu uns. Zu euch? Was heißt das? Ins Gebirge, in den Wald, in die Höhle am Skamander. Zwischen Töten und Sterben ist ein drittes, Leben. Der Satz der jungen Sklavin traf mich. Sie lebten also ohne mich. Sie kannten sich. Ach, dabei sein können. Dieselbe helle Sehnsucht in Myrines Augen. Es war der erste offene Blick, den wir einander gönnten. Penthesilea, nein. Der Funke in Myrines Augen erlosch sofort. Heftig warf ich Penthesilea vor. Du willst sterben und die anderen zwingst du dich zu begleiten. Wie, schrie Penthesilea, so kommst du mir? Gerade du, nicht Fisch, nicht Fleisch? Viel hätte nicht gefehlt, dann wären wir aufeinander losgegangen. Und alles das hatte ich bis jetzt vergessen, weil ich die Todessehnsucht bei einer Frau nicht gelten lassen wollte. Und weil ihr Sterben alles, was man vorher über sie gewusst hat, unter sich begrub. Wenn wir geglaubt hatten, der Schrecken könne sich nicht mehr steigern, so mussten wir einsehen, dass es für die Gräuel, die Menschen einander antun, keine Grenzen gibt. Dass wir imstande sind, die Eingeweide des anderen zu durchwühlen, seine Hirnschale zu knacken, auf der Suche nach dem Gipfelpunkt der Pein. Wir, sag ich. Und von allem Wir, zu denen ich gelangte, blieb dies dasjenige, das mich am meisten anficht. Achill, das Vieh, sagt sich, um so vieles leichter als dies Wir. Thank you. Der Zusammenbruch kam schnell. Das Ende des Krieges war seines Anfangs wert. Schmählicher Betrug. Und meine Troja glaubten, was sie sahen und nicht wussten, dass die Griechen abziehen würden und dieses Monstrum vor der Mauer stehen ließen, das alle Priester der Athene, der das Ding geweiht werden sollte, eilfertig Pferd zu nennen wagten. Also war das Ding ein Pferd. Warum so groß? Wer weiß. Ebenso groß wie die Ehrfurcht der geschlagenen Feinde vor Pallas Athene, die unsere Stadt beschützte. Holt das Pferd herein! Das ging zu weit. Ich traute meinen Ohren nicht. Zuerst versuchte ich es sachlich. Seht ihr nicht, das Pferd ist viel zu groß für unsere Tore. So erweitern wir die Mauer. Jetzt rächt sich, dass sie mich kaum noch kannten. Der Schauder, der an meinem Namen hing, war schon verblasst. Die Griechen haben ihn mir wieder angehängt. Die Troer lachten über mein Geschrei. Die ist verrückt. Los, brech die Mauer auf, nun holt schon das Pferd. Heftiger als jeder andere Trieb war ihr Bestreben, dies Siegeszeichen bei sich aufzustellen. So wie die Leute, die in ihrem Taumel den Götzen in die Stadt beförderten, sah kein Sieger aus. Ich fürchtete das Schlimmste. Nicht, weil ich den Plan der Griechen Zug um Zug durchschaute, sondern weil ich den haltlosen Übermut der Troer sah. Ich schrie, bat, beschwor und redete in Zungen. Zum Vater kam ich nicht, der sei unpässlich. Eumelos, vor dem stand ich wieder, sah das Gesicht, welches man von Mal zu Mal vergisst und das daher von Dauer ist. Ausdruckslos, ehern, unbelehrbar. Selbst wenn er mir glaubte, er würde sich den Trojern nicht entgegenstellen, sich vielleicht erschlagen lassen. Der überlebte nämlich. Und die Griechen würden ihn gebrauchen. Wohin wir immer kämen, dieser wäre schon da und würde über uns hinweggehen. Jetzt verstand ich, was der Gott verfügte. Du sprichst die Wahrheit, aber niemand wird dir glauben. Hier stand der Niemand, der mir hätte glauben müssen, der das nicht konnte, weil er gar nichts glaubte. Ein Niemand, der nicht glaubensfähig war. Da habe ich den Gott Apoll verflucht. Was in der Nacht geschah? Die Griechen werden es erzählen, auf ihre Art. Myrine war die Erste, dann Schlag auf Schlag und Hieb auf Hieb und Stich auf Stich. Blut floss durch unsere Straßen und der Jammerton, den Troja ausstieß, hat sich in meine Ohren eingegraben. Ich habe ihn seitdem bei Tag und Nacht gehört. Als ich mit Aeneas auf der Mauer stand, zum letzten Mal das Licht betrachtete, kam es zwischen uns zum Streit. Daran zu denken habe ich bis jetzt vermieden. Aeneas, der mich nie bedrängte, der mich immer gelten ließ, nichts an mir biegen oder ändern wollte, bestand darauf, dass ich mit ihm ging. Er wollte es mir befehlen. Unsinnig sei es, sich in den Untergang hineinzuwerfen, der nicht aufzuhalten sei. Ich sollte unsere Kinder nehmen. Er sagte, unsere Kinder und die Stadt verlassen. Ein Trupp von Trojern habe sich dazu bereit gefunden und nicht die schlechtesten. Mit Vorräten versehen und bewaffnet und entschlossen, sich durchzuschlagen. Ein neues Troja irgendwo zu gründen, von vorne anzufangen. Meine Anhänglichkeit in Ehren, doch nun sei es genug. Du missverstehst mich, sagte ich zögernd. Nicht Trojas wegen muss ich bleiben. Troja braucht mich nicht, sondern um unsretwillen, um deinet und meinetwillen. Aeneas, lieber, Du hast mich verstanden, lange ehe du es zugabst. Es war ja klar, allen, die überlebten, würden die neuen Herren ihr Gesetz diktieren. Die Erde war nicht groß genug, ihnen zu entgehen. Du, Aeneas, hattest keine Wahl. Ein paar hundert Leute musstest du dem Tod entreißen. Du warst ihr Anführer. Bald, sehr bald, wirst du ein Held sein müssen. Ja, hast du gerufen. Und? An deinen Augen sah ich, du hattest mich begriffen. Einen Helden kann ich nicht lieben. Deine Verwandlung in ein Standbild will ich nicht erleben. Lieber, du hast nicht gesagt, das werde dir nicht passieren oder ich könnte dich davor bewahren. Gegen eine Zeit, die Helden braucht, richten wir nichts aus. Das wusstest du so gut wie ich. Du hast den Schlangenring ins Meer geworfen. Du würdest weit, sehr weit gehen müssen. Und was vorn ist, würdest du nicht wissen. Ich bleibe zurück. Der Schmerz soll an uns erinnern. An ihm werden wir uns später, wenn wir uns wieder treffen, falls es ein später gibt, erkennen. Das Licht erlosch. Erlischt. Sie kommen.
Christa Wolf nutzt in Cassandra den Mythos als einen Spiegel, um auf die realen Begebenheiten aufmerksam zu machen und nutzt auch Cassandra als Figur, als Projektionsfläche. Tinka, macht das Werk so einzigartig?
Oh weia, das kann ich gar nicht, weiß ich nicht, kann ich nicht beantworten. Ich glaube, was man spürt durch den Text durch, ist die Nähe der Autorin zu dieser Hauptfigur. Also, ne, dass der lange glaubt, ich will doch dasselbe wie ihr und dann irgendwie schmerzlich merkt, nö. Und das, ich meine, das habe ich sozusagen, wenn du so willst, als Tochter selber erlebt, wie meine Mutter von dem System immer entweder ausgespuckt oder sich selber dann auch hat ausspucken lassen. Aber ich glaube, dass das die Stärke des Textes ausmacht, dass man das irgendwie spürt, weil das so intensiv ist, dass man dem sich schwer entziehen kann und sozusagen reingezogen wird, in so eine Identifikationsgeschichte. Und mich hat diese Stelle, wo sie vor dem Eumelus steht und sie sagt, da ist er, der Niemand. Da kann ich sagen, was ich will. Der glaubt sowieso nichts. Ne? Und das ist ja so eine Erfahrung, die machen wir, glaube ich, alle im Leben. Und die haben wir gerade in der DDR ziemlich viel gemacht. So große ideologische Phrasen und dann nichts, kein Zahn im Mule, wie man sagt. Und dann nichts dahinter. Und dann letztendlich stehst du alleine da mit all deinem Glauben und bist irgendwie wie eine Blöde. Ja? Und das, finde ich, wird hier ganz gut beschrieben. Sie hat die Wahrheit und alle sagen, ja, das fehlt. Also, ne? Also, Ich weiß jetzt nicht, ob das deine Frage beantwortet, aber ich glaube, und dass sie hatte diesen Text in eine sehr hohe literarische Form gebracht. Ne? Die Sätze sind nicht wie ein Kindheitsmuster so verwoben, sondern die sind so wie mit einem Beil gehauen. Also so bam, bam, bam. Also kann man so, manchmal richtig, kann man sich kaum entziehen, so dieser, und gleichzeitig ist es auch erschreckend. Ja? Und vielleicht noch eine Sache, ich weiß nicht, ob du das jetzt gleich fragen willst, aber die Rezeption in Ost und West war ja total unterschiedlich. Ich weiß nicht, ob sie sich daran erinnern teilweise. Also das war im Osten war das ein Antikriegsbuch und im Westen war es ein Feminismusbuch. Ja. Also ja, wirklich interessant. Es hat natürlich ganz doll, ne, mit dem System zu tun. Und, aber wir haben damals, 1981, haben wir den Friedenskreis gegründet. Da war die große, in Bonn, die Riesendemo, Antikriegsdemo. Also das waren auch so korrespondierende Sachen. Aber die Rezeption dann, also war dann wirklich wahnsinnig unterschiedlich. Und ja, ist interessant. Muster. Apropos, ne? Muster.
Möchtest du da nochmal drauf eingehen?
Naja, es ist interessant insofern, dass das Buch ja beides ist und auch noch eine ganze Masse mehr. Also es nimmt das Thema Feminismus auf, was Christa Wolf ja schon länger verfolgt hat, also spätestens nach dieser Geschlechtertauschgeschichte, glaube ich, hat sie sich damit beschäftigt und hat darüber ja auch gelesen und Leute getroffen.
Sie hätte es Frauenemanzipation genannt. Ich glaube nicht, dass sie sich als Feministin, ehrlich gesagt, gesehen hat, sondern es war auch eine ganz andere Zeit. Aber das Wort Emanzipation habe ich dann im Westen immer vermisst. Irgendwie, das gibt es irgendwie nicht. Aber für uns waren das immer Emanzipation, also wie man, ne, wie man lernt, ich zu sagen, wie man lernt, zu sich zu stehen, wie man und so weiter. Das waren eigentlich Geschichten von Emanzipation. So.
Das war der Unterschied.
Immerhin noch Emanze als Schimpfwort. Ja.
So. Das war der Unterschied zwischen Ost und West. Also das war der Unterschied. Also im Westen, sage ich mal, war Feminismus ganz anders konnotiert und wir haben uns nachher später erst, also mit ganz anderen feministischen Themen auseinandergesetzt, weil wir viele Dinge gar nicht so erstreiten mussten, wie die Frauen, feministischen Frauen hier
im Westen.
Also einmal wollte ich sagen, dass ich emanziert und zumindest noch als Schimpfwort kenne und daher auch das Emanzipationsthema. Und dann habe ich aber schon Stellen gefunden, dass Christa Wolf halt merkte, so ja, es gibt im Osten offiziell die Gleichberechtigung und das wusste sie auch zu schätzen. Und zugleich merkte sie aber so, dass das reicht aber irgendwie nicht. Und wenn wir uns damit jetzt zufrieden geben und meinen, wir haben es jetzt, dann ist es das aber irgendwie auch nicht. Und
wollte aus dem Publikum noch jemand was dazu ergänzen?
Ja, wir sind ein Nebenwiderspruch.
Ja, wobei dieser Vorwurf von wegen über dieses Frauenthema gegen die Klassenfrage verloren, stimmt ja schon deswegen nicht, weil diese Frauengesellschaft, die sich da am Skamander trifft, die wertet ja um. Da sitzt ja plötzlich Cassandra und muss feststellen, dass die Sklavin und die Amme da einen gesellschaftlichen Wert haben, den sie in Cassandras Welt nicht haben. Das fand ich zum Beispiel sehr spannend. Und ansonsten mit dieser Geschichte, die wir da zitiert haben, natürlich die Frage, ja, was Christa Wolf halt nicht wollte, soweit ich es gelesen habe, war das, was Penthesilea wollte, nämlich wir machen es irgendwie wie die Männer und wir kämpfen das durch und werden dann aber auch so um uns in der Gesellschaft durchsetzen.
Ja, wobei ich diese Stelle jetzt ehrlich gesagt ganz schön plakativ fand, jetzt so beim Vorlesen, dachte ich so, ist, ne, also so, sag mal so, die einen denken so und die anderen so, das ist ja auch, das ist ja, ist ja alles viel noch komplexer und so. Also, aber auf jeden Fall gebe ich dir recht, das war immer so eine Suche, tja, als Teil irgendwas zu bewirken und dann zu merken, dass das nicht klappt, dass das nicht funktioniert. Also letztendlich, es wird dir nicht mehr egal, es wird dir nicht geglaubt, du spielst keine Rolle mehr. Du bist dann wirkungslos geworden. Also das ist ja so diese Geschichte, ne? Und dass sie das also sehr offen aber angeht und sich dann einfach auch, sie geht ja in den Tod. Ne?
Ja, da fällt mir auch ein, dass wir ja oft die Zeichen der Zeit nicht rechtzeitig wirklich so wahrnehmen und auch Positionen beziehen und ja nicht rechtzeitig genug den Anfängen wären. Also das ist so das, was mich auch mit diesem Text nochmal so verbindet, dass wir viel öfter und schneller Zivilcourage betreiben müssten, um also einfach Schritte, die später folgen, zu verhindern. Und das ist das, was auch der Cassandra widerfährt, dass sie eben mit den Anzeichen, mit dem, was sie wahrnimmt, nicht ernst genommen wird. Und dass wir dazu aber notwendig ist. Also sie schafft es nicht, die Masse zu bewegen. Und das ist eben das.
Naja, es gibt ja diese Stelle, wo sie fragt, wann Kriege beginnen, das sieht man, aber wann beginnt der Vorkrieg? Wer das mir sagen könnte, dem müsste man, was weiß ich, ein Denkmal setzen und so weiter. Und wenn man jetzt zum Beispiel an das denkt, was wir gerade erleben, dann ist der Vorkrieg mindestens die Besetzung von der Krim gewesen. Ja. Und wir haben alle schlimm, aber wir lassen es mal. Also die Anzeichen waren eigentlich mehr, als sie geben. Und das ist, ich will uns mal auch ein bisschen entlastet, das scheint einfach immer so zu sein. Wer wäre denn damals auf die Straße gegangen und hätte gesagt, die dürfen jetzt nicht die Krim besetzen? Also ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich fand es schlimm und irgendwie war dann Tagesordnung wieder da. Und was wir jetzt erleben, das war da angefangen, nach schon viel eher, im Tschetschenienkrieg. Also ich meine bloß, dass, was will ich eigentlich sagen? Es ist, glaube ich, wahnsinnig schwer zu sagen, so, jetzt fängt gerade mal der Vorkrieg an und wer geht denn dann da wo, auf welche Straßen?
Ne? Naja, und vor allen Dingen inzwischen in dieser großen Welt, mit welchem Vorkrieg beschäftigen wir uns denn? Wir sind in Europa ja auch in einem beständigen Vorkrieg, in dem wir unsere Grenzen abschotten, etc. Und irgendwie sind da dann halt Menschen, die leben und ihr Leben leben müssen. Und was ich jetzt, als ich Cassandra wieder gelesen habe, so spannend fand, war, wie sie in dieser Erzählung so nebenbei analysiert, wie sich diese mächtigen Männer in dieser Stadt verändern. Also einerseits dieser Niemand, Eumelus mit seinem Sicherheitssystem, kriegt eine unglaubliche Macht. Das Heldentum und der Krieg kriegt plötzlich eine Ernsthaftigkeit, die es vorher nicht hatte. Und zugleich aber dieses fast infantile Spiel dieser Männer. Und ich habe das irgendwie gelesen und dachte spontan daran, dass wir irgendwie in unserer Politik plötzlich Worte wie Doppelwumms haben oder Olaf und der Klimaclub.
Ja, da gebe ich dir recht. Es ist wahnsinnig analytisch. Dieses Buch ist eigentlich sehr analytisch. Und mich wundert, dass das jetzt nicht auf Theatern gespielt wird. Ich finde es wahnsinnig aktuell. Aber was mir gerade einfällt, während wir reden, vielleicht ist die sozusagen die Message von der Figur, dass, und das ist vielleicht geht so ein bisschen zu deiner Frage hin, wir müssen uns einlassen, wir müssen uns ganz doll einlassen und gleichzeitig analysieren und einen Schritt weggehen. Also wenn wir uns nämlich zu sehr einlassen, sind wir ein Teil des Systems, lassen uns manipulieren und sind nicht in der Lage, davon abzusehen. Aber ohne Einlassen geht es auch nicht. Dann ist man Eumelus, dann steht man da und du kannst mir viel erzählen. Also das ist mir gerade so gekommen, dieses und das ist, glaube ich, was viele junge Leute heute machen. Also diese Bewegung und so, die fast bis existenziell, die lassen sich ein und analysieren und sagen, Kinder, so geht es nicht weiter. Was machen wir eigentlich? Wie hören wir denen eigentlich zu? Wir sind mittendrin. Warum leben wir einfach immer so weiter? Sagen nicht, ja, Mensch, Kinder, ihr habt recht, wir müssen alle mit euch mitwandern und so. Also mir fällt es gerade ein, während wir reden, dass wir genau in so einem Prozess wieder sind. Und wir werden eigentlich gerade belehrt von der jungen Generation. Das finde ich ganz toll eigentlich.
Ja, wolltest du noch einen Satz sagen?
Ja, dass ich halt wirklich auch beim Lesen gedacht habe, naja, damals konnte Christa Wolf sagen, im Endeffekt hat sie gesagt, Troja wird untergehen und die Machthaber in der DDR haben es nicht gemerkt. Aber inzwischen sind wir an einem Punkt, wo wir eigentlich sagen, wenn politisch nicht anders gehandelt wird, wird irgendwann die Welt untergehen und dann gibt es auch keinen, da muss man nicht mehr überlegen, an welchen anderen
Orten. Und wir Ort wissen es seit 30 Jahren.
Ja, ich weiß.
Von wegen nicht gemerkt. Wir wissen es seit 30 Jahren. Das ist schon verrückt. Ja. Aber das kann jetzt nicht das Ende sein. Wir müssen jetzt irgendwas Schönes noch sagen. Ja.
Also ich fand deinen Gedanken nochmal sehr spannend. Also ich habe tatsächlich Cassandra auf einer Theaterbühne in Schwerin erlebt, in den Schweriner Entdeckungen. Und vielleicht ist das tatsächlich nochmal ein guter Hinweis auch an die Sigrid Detloff, das Thema nochmal vielleicht neu auf die Bühne zu bringen. Auf jeden Fall hat Christa Wolf es geschafft, immer wieder ihren Finger literarisch in die Wunde zu packen und Themen zu sensibilisieren und auch deutlich zu machen, was alles auch in uns steckt und sich damit auseinanderzusetzen. Also diese blinden Flecken anzusehen, ist etwas Unabdingbares und das finde ich so kostbar an diesem Werk. Und vielleicht ist das die Einladung, sich genau damit mit solch einer Literatur nochmal auch mit sich selber und den eigenen inneren Anteilen zu beschäftigen.
Ja, auf jeden Fall, weil ich denke, was Christa Wolffs Text da ausmacht, ist, dass es halt nicht nur um ihre eigene Subjektivität geht und ihre eigene Authentizität, sondern dass es immer auch in der Leserin oder dem Leser etwas fordert und eben auch was mit einem macht, wenn man diese Texte liest. Und ich glaube, das war auch die Intention.
Es geht immer um die Beziehung, Gesellschaft und Individuum. Und also ohne Gesellschaft geht da gar nichts bei. Deswegen fand ich den Titel hier, das Politische ist persönlich. Das ist ganz ernst gemeint. Ja. Sie hat das wirklich zutiefst alles persönlich genommen. Das ist übrigens als Tochter nicht leicht auszuhalten, weil dadurch die Mutter sehr viel verzweifelt ist. Mhm. Und das, ja, ist nicht so leicht. Ne? Aber das ging halt sehr durch sie hindurch. Und also diese Beziehung zwischen Individuum und Gesellschaft und diese Wechselmuster, das ist, glaube ich, auf jeden Fall kann man da sich selbst dann auch anders verorten vielleicht, ne? Wenn man das zulässt. Ja. Ja. Das hast du eben schön gesagt mit dem, ja, Dankeschön. Das war nochmal. Ja.
Und ich glaube, wir könnten hier noch viel länger noch und tiefer einsteigen. Und wenn wir den Raum für Fragen oder Kommentare geöffnet hätten, dann würden wir ja wahrscheinlich noch durch die ganze Nacht diskutieren. Das gab es ja früher, auch gerade zu DDR-Zeiten fand ich viel dieses gemeinsame Durchwalken von Text. Aber ich möchte an dieser Stelle jetzt einfach einen Punkt setzen und mich bedanken bei...
Ja? Ich dachte eben spontan, ich hätte vielleicht ein Zitat aus Cassandra zum Abschied, was es ein bisschen positiver machen könnte. Das ist aus einem Dialog zwischen Cassandra und Arispe und da heißt es: Und darin wird sich nie was ändern, immer nur die Wiederkehr des Gleichen, Selbstfremdheit, Götzenbilder, Hass. Ich weiß es nicht, so viel ich weiß, es gibt Zeitlöcher. Dieses ist so eins, hier und jetzt. Wir dürfen es nicht ungenutzt vergehen lassen. Und ich denke, diese Zeitlöcher gibt es und es gibt sie halt zu finden und zu ergreifen.
Ja, herzlichen Dank. Das war ja nochmal ein schöner Schlusspunkt, ein schönes Zitat mit auf dem Weg. Und wir werden noch einmal musikalisch ein bisschen aufgelockert mit einem bewegten Song. Und für diejenigen, die dann nach Hause gehen möchten, den wünsche ich im Namen unseres Teams einen sehr schönen Heimweg, eine gute Adventszeit, bis zum Wiedersehen, wann und wo auch immer, vielleicht in einem nächsten Erzählsalon. Und die anderen lade ich ganz herzlich ein, die noch Lust haben, zu einem Austausch, zu einem Gläschen Wein oder zu einem anderen Getränk, das man vorne hier im Willy-Brandt-Haus noch nehmen kann. Bis 21 Uhr sind wir offen für Gespräch und Austausch, hier zusammen zu sein. Und ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken.